Wir haben gesehen, das Bild, das die Bibel vom Himmel malt, das ist sehr konkret. Es ist nicht nur so ein geistliches Nirvana, man weiß nicht so recht und so. Es ist ein realer Ort mit viel Ähnlichkeit mit dem, was wir kennen und gleich noch so viel mehr. Und doch, denke ich, gibt es das wie so eine Grundlage für ein bisschen unsere Fantasie ein bisschen können let's go. Und ich glaube, das ist auch etwas ganz Gutes. Wir haben gesehen, die Bibel redet sehr viel über den Himmel, sagt oft manchmal viel konkreter, als das wir vielleicht hätten erwartet. Und jetzt haben einige von euch haben mir Fragen geschickt zum Himmel. Und ich habe dann mal ein bisschen die Bibel vorgenommen und probiert, dort Antworten auf die Fragen zu finden. Ich werde versuchen, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen ausgewogen zwischen Detail genau und halt einfach, wir haben nicht eine halbe Stunde Zeit pro Frage. Und von dem her ist es ein kleiner Kompromiss, aber ich denke, das macht Sinn. Ich habe all diese Fragen ein bisschen zusammengefasst und es reicht nicht für alle Fragen. Das ist ein bisschen schade, aber ja, ich glaube, Sonst hätte ich mindestens eine Stunde gebraucht. Also, da müsst ihr halt selber noch ein bisschen auf den Grund gehen, aber das könnt ihr ja auch. Gut, aber jetzt nicht mehr lange Zeit versäumen. Gehen wir zur ersten Frage. Die erste Frage ist, kommen die Tiere in den Himmel? Mein Lieblingstier. Das ist die Frage. So, erste Frage, gibt es überhaupt Tiere im Himmel? Ja, es gibt Tiere. Und vielleicht muss man da sagen, ihr habt so ein Lächeln, oder? Aber manchmal ist die Frage ja wirklich also richtig tief, oder? Also, letzte Woche ist bei uns gerade Milena, die hat so ein Set gehabt. Das ist verrückt, Tier kannst du auch so ein Set kannst die züchten. So Urzeitkrebse, dann tust du die da mit Wärmelampe und Zeug und Sachen und dann plötzlich schlüpft da wirklich so ein Teil aus und die wachsen da wie verrückt. Und du weisst auch, die werden nicht so schambar alt. Also, das haben wir schon thematisiert und letzte Woche hat er da den Triops zeitlich gesegnet. Und dann bin ich so am Zähnfutzen gewesen und ich habe gehört, wie Silas ist gerade im Zimmer von Milena gewesen und dann habe ich gehört, wie sie hat gesagt, ja, ich hoffe, dass ich den Tropsi einmal im Himmel wieder sehe. Also du siehst, das ist eine Frage, oder? Und ja, wie sieht es das aus? Eben, gibt es überhaupt Tiere im Himmel? Klar, ja. Wir sehen, im Paradies hat es schon Tiere gegeben. 1. Mose 1, Vers 25, Gott hat Tier geschaffen und es gibt sie auch im Himmel. Zwei Stellen aus dem Jesaja dazu. Jesaja 11, Verse 6 bis 9. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden vor Freude in einer ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird niemand mehr etwas Böses tun und Unheil stiften, denn wie das Wasser das Meer erfüllt, so wird die Erde mit der Erkenntnis des Herrn erfüllt sein. Das ist so ein erstes Bild. Jetzt sagen die, oh, ja, aber das ist doch irgendwie ein Bild vom tausendjährigen Reich. Da kann ich jetzt nicht drauf eingehen. Das wäre nachher ein neues Fass, das wir auftäten. Aber für all die, die jetzt das Gefühl haben, wir haben eine Parallelstelle im Jesaja 65, und dort ist gerade vortrag von neuen Himmel, neue Erde, und gerade nachher neue Himmel, neue Erde dreht. Also dieser Abschnitt ganz klar vom Himmel dreht, und jetzt musst du hören, tönt genau gleich. Jesaja 65, Vers 25. Der Wolf und das Lamm werden zusammen weiden. Der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Das ist das Bild.
Schlangen werden sich von Staub ernähren. Auf meinem ganzen heiligen Berg wird nichts Böses und nichts Unheilvolles mehr getan, spricht der Herr. So, also wir haben Tiere und die sind im Himmel und die sind so etwas von gut getroffen. He? Folgefrage, sind jetzt das neue Tier oder sind jetzt das Tier, das wir hier schon hatten, also von der alten Welt, treffen wir die wieder an. Etliche Theologen sagen, nein, das sind ganz neue Tiere, das ist nicht zu vergleichen. Ich habe das Gefühl, die wollen meistens damit einfach ein Zeichen setzen, Mensch und Tier sind nicht das Gleiche, das kannst du nicht vergleichen. Aber ich finde das ein bisschen eine fragwürdige Art, das zu machen. Ich gehe viel mehr mit denen einig, die sagen, unsere Tiere werden Teil von der neuen Erde sein, also im Himmel anzutreffen sein. Erste Stelle, die ich euch dazu sagen will, ist Römer 8, Vers 20 bis 21. Dort heisst es, alles auf der Erde wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen durch den, der sie unterworfen hat. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie von Tod und Vergänglichkeit befreit wird, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung ist gefallen mit dem, dass sich der Mensch hat gegen Gott gestellt. Die ganze, gegen ihren Willen. Und die ganze wird wieder erlöst werden durch das, was Jesus hat gemacht. So sieht es aus. Und die ganze ist für mich inklusiv dir. So, ist aber dann wirklich der Tropfen, der dort wieder ist, im Himmel, oder? Oder der Waldi, oder wie das dein Tierli heisst, so. Da ist eine Grundfrage, die dem zugrunde liegt. Und zwar, habt ihr eine Seele? Habt ihr eine Seele? Schau, wo Gott der Adam hat gemacht, hat er ihn aus Erde geformt und hat ihm Geist eingeblasen. Und mit dem ist aus dem Adam ein Lebewesen geworden. Und das hebräische Wort, das dort gebraucht wird, ist Nefesh. Und jetzt ist es interessant, dass für Tier das genau gleiche Wort gebraucht wird. Auch Tier sind Nefesh. Auch sie haben den Atem von Gott bekommen. 1. Mose 1, Vers 30. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist. Und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Oder 1. Mose 7, Vers 15. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei von allem Fleisch, in dem Lebensodem war. Wir sehen also, dir hei eine Seele und dir hei Gottes Atem in sich. Dir und Menschen sind von Gott aus Erde geformt worden. Und beide mit den gleichen Mitteln zum Leben gebracht worden. Mit Gottes Atem. Das ist ja das grosse Geheimnis, oder? Wir können sagen, aus was dass wir alles zusammengesetzt sind und aus was dir zusammengesetzt ist und so. Aber das Leben, das ist unerklärbar. So. Also beide sind Nefesh, Tier und Menschen. Hebräisch, Nefesh, Griechisch, Psyche übrigens. Die Worte werden in der Bibel mit Seele übersetzt ins Deutsche und werden für Menschen und Tiere gebraucht. Heisst, auch Tiere haben eine Seele. Aber, Tiere sind nicht als Ebenbild von Gott geschaffen. Und dort ist der Trick. Das wäre jetzt ein Trugschluss zu sagen, ja, in diesem Fall Tiere sind wie Menschen und so. Das ist nicht gleichgestellt. Schon in der Schöpfungsgeschichte siehst du, da ist ein Unterschied. Und auch im Himmel, in den Stellen, die wir haben gelesen, oder? Die Tiere werden gehütet von einem kleinen Kind. Also dort siehst du, dort ist ein Unterschied. Und von dem her macht nicht Tier zu Menschen, das sind sie nicht, das sind sie nie gesehen und das werden sie nie sein. Und trotzdem, ich rechne damit, dass Tier, das ich kenne, werde ich einmal im Himmel wieder antreffen. Nicht, weil ich Mühe hätte, weil es nicht so wäre, sondern weil die biblischen Aussagen gehen klar in die Richtung. Aber es ist ein Unterschied zwischen Mensch und Tier, den musst du klarstellen. Genau. Hat aber nichts damit zu tun, ob wir die wieder antreffen. Also ich glaube, der Tropsi, der wird im Himmel sein. Gut. Nächste Frage. Passt dort dazu? Gibt es Fleisch im Himmel zu essen? Ich bin letztes... das ist emotional. Ich bin zum Jöckl ins Büro und habe gesagt, hey Jöckl, gibt es Fleisch im Himmel zu essen? Und er hat gesagt, ja, ganz klar, ja. Und er hat einen Moment überlegt, jetzt war. Und genau. Es fällt mir schwer, heute zu sagen, ich denke nicht. Wieso? Aber ich hatte schon ein Trösterli. Wieso? nehmen wir wieder das Sandwich von Paradies und Neuer Erde am Schluss. Wir haben im Paradies, ihr mögt euch besinnen an die Stelle, wir haben nicht mehr das drin, wo aus dem 1. Mose 1, Vers 30, wo Gott sagt, was dass er dem Menschen hat gegeben, für sich zu ernähren. So. Voilà, da haben wir es. Also, zusammentragende Kraut und Früchte von Bäumen und Zeug und Sachen. Im Paradies sind die Menschen Vegetarier. Das darf man fast nicht sagen. Ist denn das Paradies, oder? Ich sehe euch so. Ist denn das Paradies? Kann denn das sein? Ja, das ist das Paradies gewesen. Gut. Wir sehen, erst nach der Sintflut fangen die Menschen an, Fleisch zu essen. 1. Mose 9, Verse 1 bis 3. Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Alle Tiere und alle Vögel werden große Angst vor euch haben. Ich habe alle Tiere, auch die Fische, in eure Hand gegeben. Ihr könnt euch von ihnen ernähren, wie von Gemüse, Getreide und Obst. Halleluja, ist das ein guter Moment gewesen. Ich sage jetzt die einen oder anderen. Also von dem her auch, müsst jetzt nicht alle Vegetarier sein. Gott hat das dort gegeben. Und gleich am Anfang der Schöpfungsgeschichte, da gibt es keine Gewalt zwischen Mensch und Tier, nicht mal Gewalt zwischen Tier und Tier. Und nach der Wiederherstellung der Schöpfung auf der neuen Erde zeichnet der Jesaja wieder ein solches Bild, oder? Raubtier, die Stroh fressen und Raubtier, die kein Fleisch mehr essen, das bringt in Zusammenhang, dass wir Menschen es auch nicht mehr werden machen. Das heisst aber, es muss etwas Besseres geben im Himmel. Oder? Gott hat schon Manna gemacht und so Zeug. Also Gott ist sehr kreativ. Und ich glaube, ich meine, das Fleisch kann er nur nehmen, wenn es etwas Besseres gibt. Weil ein Himmel ohne oder? Das ist nicht denkbar. Das ist nicht denkbar. Also, kein Fleisch, irgendetwas Besseres. Es muss irgendetwas Besseres geben. Gut, nächste Frage. Gibt es im Himmel soziale Unterschiede? Viele würden sagen, nein, vor Gott sind alle gleich, also gibt es ja keinen Unterschied. Ich vermute, es gibt soziale Unterschiede. Die folgenden drei Aussagen, die sind von Jesus, Matthäus 19, Vers 30. Doch viele, die heute wichtig erscheinen, werden dann die geringsten sein. Und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden dort die Größten sein. Also es scheint, wenn es immer das Geringste gibt und die Größte gibt, dort ist Unterschied. Du nimmst auch nicht einfach deinen Sozialstatus von hier quasi mit, copy-paste, das auch nicht. Es heisst hier sogar, dass bei vielen wird es anders sein als hier. Es heisst aber auch ganz klar nicht bei allen, oder? Die sagen, ja, weisst, das wird alles quasi einfach umgedreht. Von dem redet die Bibel auch nicht. Also nicht, hast du Pech gehabt, also Pech gehabt. Wenn du hier jetzt oben innen bist, auf einer sozialen Stufe, dann wirst du halt einig. Das macht die Bibel auch nicht. Aber wir haben gesehen, es geht nicht einfach darum, in den Himmel zu kommen. Es ist noch die Frage, wie kommst du in den Himmel? Da redet die Bibel etliche Mal davon. Menschen kommen unterschiedlich in den Himmel. Das Leben hier nimmt offensichtlich Einfluss auf das Dort. Matthäus 5, Vers 19. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die Geringsten im Himmelreich sein. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich gross sein. Die Antwort ist also auf die Frage, ist, ja, es wird Unterschiede geben. Es ist ein Ja, aber. Weil der soziale Unterschied aufgrund von Ungerechtigkeit gibt es nicht. Armut gibt es nicht. Unterdrückung und Übervorteilung wird es nicht geben. Kein Neid, keine Eifersucht, keine Unzufriedenheit. Und darum sage ich Ja, aber. Die Unterschiede sind nicht vergleichbar mit dem, was wir hier, wenn wir von sozialen Unterschieden reden, verstehen. Das ist nicht vergleichbar. Das wird etwas anderes sein. Es kommt auch ein bisschen in dem raus, wo Jesus da sagt, Matthäus 11, Vers 11, ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner grösser als Johannes der Täufer. Und doch ist noch der Geringste im Himmelreich grösser als er. Also, da wird es Unterschiede geben, aber ich habe das Gefühl, hey, da kannst du wie entspannt sein, weil es wird einfach gut sein. Und keiner wird Mühe haben, irgendwie mit was das ist. Wir könnten noch fragen, ja, gibt es denn dort nachher, weißt, ist denn das dynamisch oder so? Das wissen wir nicht. Gut, also, so viel hier dazu. Die Antwort ist ja, aber. Gut, nächste Frage. Riskiere ich den Himmel, wenn ich mich kremieren und nicht erdbestatten lasse? Im Alten Testament sehen wir, dass Kremation in Verbindung mit Götzenglauben gebraucht wird. Das war der Grund, wieso die Israeliten, später auch die Christen, ihre Angehörigen haben begraben, nicht haben verbrannt. Aus dieser Tradition und Kultur kommen wir. Sie haben das bewusst anders gemacht. Und in der Bibel siehst du, die Erdbestattung ist die übliche. Wir lesen auch von Gott, wo der Mose hat begraben. Allerdings heisst es nicht klar, was heisst das, was hätte das genau geheissen. Sie ist nie als irgendwie einzig korrekte Methode angewiesen. Das Gesetz hat keine Anweisung dazu gegeben. Gegner von Kremation, die argumentieren dann, ja, aber weisst, Feuer ist ein Zeichen bei Gott von Gericht. Darum Kremation keine Variante, der Abraham, David, Mose, alle sind begraben worden. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, ja, die sind zum Beispiel in Höhlen gelegt worden. Also, du kannst nicht eins zu eins, was wir als Erdbestattung heute machen. Das ist nicht so im Alten Testament, wenn wir lesen, dass sie Leute begraben, dass sie in Höhlen gelegt worden, nicht irgendwie in die Erde vergraben. Also, das kannst du nicht einfach vergleichen. Von dem her könntest du nicht sagen, dann müssten wir ins Höhlen suchen, wenn du sagst, ja, wir wollen es genau so machen, müssten wir ins Höhlen suchen und müssten das so machen. So, vom Saul lesen wir zwar zum Beispiel, dass er verbrannt und begraben ist worden von gottesfürchtigen Männern, aber da kommt das Argument vom Gericht wieder, ja, über dem Saul, dort ist doch das Gericht gekommen, oder? Also ist doch, ja, das ist wieder ein Zeichen. Allerdings war dort dabei auch der Jonathan, sein Sohn, der ja ein guter Freund von David war. Ein Mann, der sicher im Sinn von Gott unterwegs war. Also spätestens dort hinkt es dann. Ich glaube, wenn man zu einem biblischen Nein zur Kremation kommt, dann hat das damit zu tun, dass man die kulturellen Gegebenheiten außer Acht lässt. Später haben die Christenverfolger ganz bewusst umgebracht, die Christen verbrannt, weil sie haben gesagt, ha, Trick, der wird euch Gott nicht mehr auferstehen, oder? Ja, so war es zu denken. Scheinbar haben nachher auch Atheisten das zelebriert, so quasi als Statement. Seht ihr, fertig, Schluss, da wird nicht mehr zurückkommen. Frage, denkst du, das hindert Gott auf irgendeine Art und Weise? Wenn Gott aus tausendjährigem Staub von jemandem, der dann ist begraben wurde, wieder ein Mensch daraus werden kann, dann kannst du auch mit einem Hightech offen das nicht irgendwie ändern. Haben die verbrannten Christen dann einfach Pech gehabt? Das glaube ich nicht. Schau, es ist lächerlich zu meinen, Gott mit verbrennen oder irgendetwas dran zu hindern, Menschen wieder herzustellen, sie aufzustehen. Es heisst, ist Gott irgendetwas unmöglich? Nein, Gott ist nichts unmöglich. Und wir müssen uns auch bewusst sein, wir haben die Möglichkeit zur Wahl. Es gibt viele Menschen und Christen auf der Erde, die haben die Möglichkeiten nicht. Dort ist was vielleicht einfach gegeben. Sei es von der Bevölkerungszahl, logistisch gar nicht möglich, Erdbestattung anzubieten, aber weisst du was, Gott steht da drüber. Gott steht da drüber. Zur Frage riskiere ich den Himmel, wenn ich mich kremieren lasse. Ganz sicher nicht. Schau, Jesus ist der Weg im Himmel, nicht die richtige Bestattung. Das musst du dir einfach klar machen. Jesus ist der Weg und kein anderer. Allerdings möchte ich die ethischen Überlegungen zur Bestattung nicht kleinreden. Weil da ist viel noch hinten dran und die muss aber irgendjemand durch jeden für sich auch klären. Und die Bibel lehrt uns, wir sollen unser Gewissen ernst nehmen, weil das rettet. Und wenn wir gegen unser Gewissen handeln, dann handeln wir quasi gegen ein gewisses Gesetz, das in uns inne ist. Aber das ist unser Gewissen. Also, ja, behandeln und überlegen und zeig deinen Leuten auch, wie dass du dir das würdest vorstellen. Aber riskierst du den Himmel, weil jetzt dummerweise hast du die falsch entschieden? Nein, glaube ich nicht. Gut, nächste Frage. Wo in der Bibel wird thematisiert, dass verstorbene Kleinkinder und Embryos in den Himmel kommen? Also Kinder, welche noch keinen eigenen Willen haben. Gute Frage, oder? Wenn wir 3 Vers 23 heisst, jeder Mensch ist vor Gott schuldig. Jeder. Von allem Anfang an. Und dann wäre ja das eigentlich klar, könnte man meinen. Und du gleich merkst in uns hinten, ist etwas, was sagt, nee, das kann ja nicht sein. Oder? So, was finden wir da in der Bibel dazu? Die Frage hat dazu geführt, dass übrigens, weil man dann gesagt hat, ja, Taufe ist wichtig für das. Das ist vielleicht auch der Grund, wieso wir nicht kleine Kinder taufen. Taufe führt dazu, dass jemand gerettet wird. Also muss man kleine Kinder möglichst schnell täglich auf der Welt gerade taufen, oder? Besonders, wenn es irgendwie gesundheitliche Probleme hat gegeben oder so, dann hat es sogenannte Nottaufen sogar gegeben. Es hat Zwangstaufe gegeben, weil man hat gesagt, hey, nur weil Eltern ihre Kinder nicht wollen taufen, oder? Können wir die nicht verloren geben. Also sind Leute gezwungen worden, ihre Kinder zu taufen. Du siehst, es kommt alles aus dem, die ganze Geschichte kommt alles aus dem. Es gibt verschiedene Theorien. Was passiert, oder? Der eine ist, ja, der Glaube der Eltern rettet sie. Andere Theorie ist, ja, sie werden im Totenreich evangelisiert werden. Oder ja, Gott sieht, ja, wer das sich denn für ihn entschieden hat, anhand von dem. Gehen nicht auf die ein. Meine Meinung, Kinder haben einen speziellen Status. Wie komme ich da drauf? Ich möchte noch so ein kleines ein durchgehendes Bild zeigen. Der erste Text, den ich lesen möchte, ist 4. Mose 14, 29 bis 31. Dort heisst es, ihr alle sollt hier in der Wüste sterben. Schlechter Anfang. Weil ihr euch gegen mich aufgelehnt habt, soll keiner von euch, der 20 Jahre und älter ist und gemustert wurde, seinen Fuß in das Land setzen, das ich euch mit einem Eid zugesagt habe. Nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns, sollen davon ausgenommen sein. Aber eure Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie würden von euren Feinden verschleppt werden, bringe ich sicher in das Land. Sie werden dieses Land kennenlernen, das ihr ausgeschlagen habt. Wir sehen hier so eine Gerichtssituation, wo Gott sagt, hey, da, Schnitt, für die Kinder gilt nicht das, was ich für die Erwachsenen hier, wo mit einer Entscheidung sind, festlegen. Wir sehen hier einen Unterschied bei Gottes Gericht. Das Alter spielt hier bei Gottes Gericht eine Rolle, egal wie gut oder wie schlecht wir das finden. Okay, das ist noch kein Argument, das ist einfach eine Tendenz, oder ich sage jetzt mal eine Beobachtung. Nächste Stelle, 2. Samuel 12, Vers 23, dort kurz Geschichte vortragen. Der König David, der hat ein Kind bekommen von einer Frau, die nicht seine war, die er noch der Mann hat umbringen. Viele kennen die Geschichte. Und Gott hat gesagt, das geht gar nicht. Darum, das Kind, das wird sterben, das wird nicht überleben. Und ist stark krank geworden. Und David hat gefastet und gebetet. Und dass Gott das doch noch möge drehen. Und das Kind ist gestorben. Und dann heisst es, David hat sich angelegt, hat wieder duschen und gegessen und so. Und die Leute ringsum haben gesagt, was ist jetzt los? Ich meine, jetzt hast du die ganze Zeit, weißt du, so, und jetzt nicht mehr. Und dann sagt der David als Antwort Folgendes: Aber warum sollte ich fassen, wenn es tot ist? Kann ich es damit wieder zurückholen? Eines Tages werde ich zu ihm gehen, aber es kann nicht zu mir zurückkehren. Also, es kommt nicht zurück, aber du siehst hier auch, der David, für den ist es keine Frage, wo das Kind ist. Das Kind ist bei Gott und ich werde eines Tages zu ihm gehen. Dieser Weg wird, ich werde zu ihm gehen, zurück geht es nicht mehr. Also für David ist das offensichtlich sonnenklar gewesen. Dann noch zwei Aussagen von Jesus, Matthäus 19, Vers 14, aber Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, haltet sie nicht zurück, denn das Himmelreich gehört ihnen. Ich weiß noch nicht, dass du das so gelesen hast. Aber das ist eine ziemlich starke Aussage, oder? Das Himmelreich gehört ihnen. Dennoch Matthäus 18, Vers 3, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nie ins Himmelreich kommen. Also wir sollen noch ein Vorbild uns nehmen an den Kindern. Und Kinder sind wie Kinder. Und eigentlich schon aus dem Vers muss ich sagen, ja, Kinder kommen ins Himmelreich. So, also du siehst da einen kleinen Abfolge, es ist keine systematisch, theologisch, sonnenklare Aussage. Für mich ist sie sehr klar. Kinder haben offensichtlich einen besonderen Status vor Gott. Nicht nur durch die Aussagen von Jesus, sondern auch durch Gottes Handeln, das wir beobachten können, zum Beispiel von David, spricht für mich eine ganz klare Sprache. So, letzte Frage. Es wären noch viel gewesen und die wären auch spannend gewesen. Gut, aber letzte. Wieso spricht Offenbarung 22,2, das ist ein Vers, den wir auch gelesen haben, von Blättern zur Heilung der Völker? Wieso ist das nötig? Ist der Himmel doch nicht so perfekt? Gute Frage. Lesen wir das schnell. Offenbarung 22,2. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit dem Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Eine knifflige Frage zum Abschluss. Wieso ist die Heilung der Völker nötig im Himmel? Johannes zitiert hier aus dem Alten Testament, aus Hesekiel 27,12. Dort wird beschrieben, dass wie Wasser aus dem Tempel rausfließt und Bäume mit heilenden Blättern gedeihen. Jetzt gibt es hier so zwei Hauptdeutungsvarianten. Erste, die offene Tore in der Himmelstadt, die Heilung der Völker, die noch nötig ist, Jesus, der den Schlüssel zur Hölle hat und so weiter und so fort. Das sind alles Zeichen dafür, dass nach dem Gericht Neuschöpfung wie ein Prozess noch weitergeht und auch Kranke und Nationen, die nicht im Buch vom Leben stehen, noch eine Chance auf Heilung haben. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante, hier geht es, wie wir haben gesehen, in Offenbarung, um den Baum vom Leben, wo zwei sind dort. Und ewiges Leben kann nicht losgelöst von Gott möglich sein. Also das neue Leben ist vielmehr so eine ständige Abhängigkeit. Da stellen wir das vor, wie wir tun jeder Selbstverständlichkeit essen und trinken. Ist logisch, oder? Das braucht es ja. Stresst dich auch nicht. Ist sogar etwas Gutes. Jede Selbstverständlichkeit. Aber wehe, du hörst auf mit dem, oder? Kannst nicht ohne das sein. Und so ist auch dort, wie wir hier essen und trinken, wird auch dort so die Lebensfülle von dem Strom, wir werden von dem abhängig sein. Damit sagt Johannes jetzt also nicht, dass es auf dieser neuen Erde Krankheiten wird geben, sondern betont, dass das Wasser vom Leben Gesundheit und Stärke produziert, wo das auch immer fließt. Also das sind die zwei Varianten so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bei beiden Theorien habe ich ein meine Fragezeichen und ich ende hier ganz bewusst mit einer ein offenen Frage. Es gibt viel im Himmel, wo wir nicht oder noch nicht oder vielleicht auch ein bisschen teilweise verstehen können. Der Paulus braucht ein gutes Bild von einem angelaufenen Spiegel oder nach dem Duschen. Und du willst dich rasieren und denkst, Mist, Fenster auf, weil sonst sehe ich mich. Du siehst dich ab und zu, du siehst, wo du stehst, aber mehr, es lenkt noch nicht ganz genau. Oder? Du siehst zu wenig genau, er ist angelaufen und du erkennst zwar so Umrisse, aber du siehst es nicht klar. Und Paulus sagt, das, was wir jetzt sehen, ist wie ein angelaufener Spiegel. Du siehst Umrisse, du siehst noch nicht mehr. Und du wirst es auch nicht klar sehen. Aber es ist schon gut, mal Umrisse zu sehen, oder? Das ist schon mal gut. Aber eines Tages wird sich das klären und wir sehen es ganz genau. Und so ist das. Mit dem müssen wir ein gewisses Leben. Gleich noch der letzte Teil der Frage, ist der Himmel doch nicht so perfekt? Ich glaube, der Himmel wird unser Verständnis von perfekt bei weitem übertreffen. Auch wenn wir jetzt Sachen einfach anfangen, so ein bisschen, wir können es erahnen und du hast hier schon gesehen, gewisse Sachen, denkst du, das ist noch interessant, da sagt die Bibel wirklich etwas dazu. Und gleich und vielleicht denkst du, ja, Gott sagt ja nicht ganz klar, ja, es ist ja so. Es ist wie ein Spiegel und du siehst auch mit Umrissen. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir die Umrisse anschauen und uns anfangen zu überlegen, ja, wie könnte das sein und wie geht es miteinander und so. Das ist eine gute Sache, weil Gott sagt uns, wir sollen vom Himmel her leben. Kolosser 3, Vers 2, wir haben das schon mehrmals gesagt. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Schaut, der Himmel ist quasi das Fundament, Grundlage von einem christlichen Optimismus. Und sogar die schmerzlichsten Ereignisse im Leben sind, wenn du mit dem Himmel rechnest und von dem her aus denkst, sind es zeitwillige Rückschläge, momentane Schmerz, Leiden, sind nicht einfach weg. Die sind nicht einfach fort. Die sind da und die sind eine Tatsache, aber sie sind eine Tatsache in diesem Leben. Und spätestens im nächsten werden sie nicht mehr sein. Spätestens im Himmel werden sie nicht mehr sein. Kein Tod, kein Schmerz, keine Tränen mehr. Leiden wird nicht leicht mit dem, aber es wird irgendjemand durch den Glauben erträglicher. Weil es gibt eine Perspektive. Du siehst, das ist nicht das Endgültige, was ich hier erlebe. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, und er hat gewusst, jetzt werden sie dann richtig unten müssen. Hat er gesagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Schaut auf das. Weil das ist nachher das, was schlussendlich zählt. Und diese Hoffnung wünsche ich dir. Und wegen dem möchte ich dir noch eine Frage an dieser Stelle. Hast du dein Leben wirklich in die Hand von diesem Jesus gegeben? Schau, er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als der mir. Und in der Apostelgeschichte 4, Vers 12 ist von Jesus geredet und dort heisst es, in ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, der die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Also hast du dein Leben dem Jesus gegeben? Vertraust du ihm allein, dass er dich rettet, dass er dich himmelkompatibel macht? Ist es er, der dein Leben bestimmt? Und schau, wenn du heute sagst, ich könnte es so nicht sagen, willst du das nicht für dich entscheiden? Willst du nicht die Entscheidung treffen und dem Jesus sagen, hey, ab heute vertraue ich dir allein. Ich weiss, ich mache manches nicht richtig und ich werde vielleicht, ich weiss nicht was, wie noch letztes entscheiden bei der richtigen Bestattungsart oder was auch immer. Aber Jesus, ich vertraue dir allein und nicht mir. Und das wünsche ich dir, dass du das machen kannst. Und wenn du das machst, dann sag ihm es wirklich auch. Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Vergebung, ich muss von dir gerettet werden, ich gebe mein Leben dir in die Hand und jetzt vor mir anfangen zu zeigen, was das heisst. Dir nachzufolgen, das Leben, wie du es lernst. Und wenn du die Entscheidung triffst, dann sag es doch irgendjemandem, wo du das Vertrauen zu ihm hast und der dir vielleicht helfen kann, so die nächsten Schritte zu machen dort. Und wenn du die Entscheidung schon getroffen hast für dich, dann, ja, dann wird dir heute vielleicht wieder einmal mehr bewusst, was das heisst. Hey, dass du dich nicht musst stressen. Dass du einfach dem Jesus kannst nachgehen, dass dein Leben in seiner Hand liegt, das ist ein gutes Gefühl. Hä? Das ist so gut. Ich genieße das immer wieder. Gerade wenn ich so Fragen wälze, wo ich nicht klare Antworten habe oder so. Das ist so gut zu wissen, hey, mein Leben, das liegt in der Hand von dem Jesus. Und das wollen wir jetzt feiern, was Jesus für uns gemacht hat, und da wird uns jetzt Tabitha einführen.
Genau.